Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Zu Gast ist Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga. Schönen guten Morgen, Herr Seifert. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Wenn die Bundesliga wie jetzt gerade eine Pause hat, eine Woche lang wegen der Länderspiele, heißt das für Sie dann auch Kurzurlaub?
Nein, das heißt es nicht. Genau in dieser Woche war es eigentlich eher das Gegenteil. Ich war für einige Tage in den USA, habe dort mit Medienpartnern gesprochen, habe mir bei der US Open angeguckt, wie dort produziert wird und welche technischen Hilfsmittel im Einsatz sind. Und jetzt bin ich wieder bei Ihnen.
Sie hatten aber hoffentlich auch Zeit, sich die Länderspiele anzugucken, oder?
Das zweite Länderspiel habe ich gesehen. Beim ersten Länderspiel habe ich es leider nicht geschafft. Das zweite Länderspiel in Nordirland habe ich mir angeguckt. Ja.
Am Fernseher oder waren Sie im Stadion mit dabei?
Nee, das war im Fernsehen. Ich kam erst kurz vorher aus den USA, wie gesagt, zurück. Und die spielen dann ja auch ohne mich.
Ansonsten war die Deutsche Fußballliga in den vergangenen Wochen und ich nehme auch an Tagen damit beschäftigt, dem Land Bremen 1,17 Millionen Euro Gebühren für Polizeieinsatzkosten anzuweisen. Da ging es um einen Rechtsstreit in der Frage, wer ist zuständig für Zusatzkosten bei sogenannten Risikospielen? Und das Bundesverwaltungsgericht hatte im März dieses Jahres festgestellt, dass die Beteiligung des Profifußballs grundsätzlich rechtmäßig sei. Mit wie viel Widerwillen bezahlt die DFL?
Sie haben ja eben gesagt, wir haben nur 4 Minuten Zeit pro Rederunde. Da haben Sie sich ja gleich eine leichte Frage ausgesucht, die dazu noch juristisch hochkomplex ist. Also erstmal bezahlen wir nicht mit Widerwillen, sondern ich glaube persönlich sehr an den Rechtsstaat. Und wenn es nun mal eine Rechtsprechung gibt, dann haben wir dieser auch zu folgen. Wir haben allerdings auch in Deutschland die Möglichkeit, gegen Rechtsprechung, vor allem wenn man sie als nicht sinnvoll empfindet, vorzugehen. Diesen Schritt haben wir uns auch offen gelassen. Und das Thema der Polizeikosten ist in der Tat ein sehr komplexes, sehr emotionales, das auch ganz viele Facetten hat. Zunächst mal muss ich feststellen, habe das auch immer gesagt, dass ich absolut nachvollziehen kann, das von außen betrachtet, noch dazu bei Ansicht einiger Bilder, die nicht schön sind, rund um Fußballspiele, der Bürger auf der Straße sagt, selbstverständlich soll die Fußballliga diese Polizeikosten übernehmen. Das ist aber eine hochkomplexe Frage, die man nicht unbedingt in Meinungsumfrage in die Fußgängerzone runterbrechen kann. Denn wenn ich in der Fußgängerzone frage, ob wir Kita-Plätze finanzieren, indem man Politikerdiäten um 500 Euro kürzt, kriege ich auch 95% Zustimmung. Also aus Bürgersicht kann ich das erstmal verstehen. Juristisch ist die Sachlage allerdings ein bisschen anders. Da ist nämlich die Frage, wer ist tatsächlich Verursacher von solchen Ausschreitungen, die ja weitestgehend außerhalb der Stadien stattfinden. Weil innerhalb der Stadien hat die Bundesliga und auch die zweite Bundesliga kein Gewaltproblem. Sonst kämen da auch nicht jedes Wochenende im Schnitt 43.000 Zuschauer hin. Wenn man sich unsicher fühlt, man ist in einem gewalttätigen Umfeld, dann komme ich da nicht hin. Klar ist aber, dass es Vorfälle gibt rund um Fußballspiele. Wir sind aber nach wie vor juristisch der Meinung, dass die Verursacher der Gewalt in dem Fall weder die DFL noch die Clubs sind.
Nichtsdestotrotz wird das Geld für Bremen jetzt angewiesen. Wie groß ist Ihre Sorge, dass das Beispiel Schule macht und andere Bundesländer ähnliche Ansprüche stellen?
Ich bin grundsätzlich niemand, der sich schnell sorgt, sondern ich versuche, das erstmal ganz nüchtern und sachlich zu betrachten. Die Bundesliga hat generell über den Daumen hinweg 60 sogenannte Risikospiele, die sich auf die Bundesliga und zweite Bundesliga verteilen. Und die Kosten, um die es geht, so ironisch das klingt, könnte sich der Profifußball sogar leisten. Denn das sind hochgerechnet 24 oder 25 Millionen Euro im Jahr. Darum geht es aber nicht. Denn dann ist keine Einsatzstunde weniger seitens der Polizei zu leisten. Und insofern ist unsere Sorge für den Moment nicht sonderlich groß, weil sich zahlreiche Bundesländer auch auf einen anderen rechtlichen Standpunkt gestellt haben. Uns geht es aber darum, im engen Dialog mit der Politik Lösungen zu finden, tatsächlich Polizeieinsatzstunden zu reduzieren und nicht dafür zu bezahlen, dass Polizisten eingesetzt werden müssen. Das reduziert nämlich weder den Arbeitseinsatz der Polizei noch die Vorfälle rund um solche Spiele.
Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga. Kurze Erklärung für alle, die im Fußball nicht ganz so firm sind. DFL steht für Deutsche Fußballliga und das ist die Dachorganisation der insgesamt 36 Profivereine, 18 in der ersten und 18 in der zweiten Bundesliga. Soweit korrekt?
Soweit korrekt.
Gut, die Stadien, vor allem in der ersten Liga, sind in aller Regel knallvoll, Wochenende für Wochenende, seit vielen Jahren. Welche Erklärung haben Sie dafür?
Tatsächlich ist es so, dass die Bundesliga nach der NFL in Amerika die Liga ist mit den zweitmeisten Zuschauerzahlen im Stadion. Und das begann eigentlich erst so richtig nach der WM 2006. Interessanterweise, als Deutschland 1990 Weltmeister wurde, waren die Stadien ja auch groß. Ne? In Stuttgart hatten sie das Neckarstadion, Waldstadion in Frankfurt, das Westfalenstadion in Dortmund, in Münchens Olympiastadion. Da lag der Zuschauerschnitt bei, wären sie wahrscheinlich nicht drauf kommen, 20.000 Zuschauer. Mhm. Und wir wurden Weltmeister. 20.000, jetzt haben wir 43.000. Die Stadien sind aber kaum größer als damals. Und die Erklärung, und das sieht man auch sehr genau in den Zahlen, war tatsächlich die WM 2006. Es ist einfach deutlich, zunächst mal ist einfach deutlich komfortabler hinzukommen. Sie haben Stehplätze, sie haben Sitzplätze, sie haben genügend Toiletten, sie haben Parkmöglichkeiten, sie haben genügend Verpflegungsmöglichkeiten. Also es ist einfach deutlich komfortabler, heute zum Fußball zu gehen. Und dann ist es natürlich auch ein sehr großartiges Gemeinschaftserlebnis, was da stattfindet, das tatsächlich die ganze Familie erleben kann. Die meisten Clubs haben in der Zwischenzeit Kids-Clubs, sie haben Familienblocks, haben eine sehr, sehr soziale Preisgestaltung, gerade im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Es ist teuer, in Fußballstadien zu gehen, aber es ist doch für viele immer noch leistbar, weil doch sehr, sehr viele Clubs ein großes Augenmerk haben auf eine sehr soziale Ticketpolitik. Und da erlebt man einfach sehr, sehr Gutes gemeinsam mit anderen, und das verbindet und das sorgt dafür, dass die Menschen auch immer wiederkommen.
Das waren jetzt zwei sehr plausible, schlüssige Erklärungen, denn am Faktor Spannung letztendlich kann es nicht liegen in den letzten Jahren. Denn wenn wir jetzt drüber spekulieren, wer Ende dieser Saison Meister ist, dann ist das so spannend, wie wenn ich Ihnen sage, dass am 24. Dezember Weihnachten ist. Bayern München ist immer Meister, also daran kann es nicht liegen. Was kann die deutsche Fußballliga tun, dass das Rennen um die Meisterschaft vielleicht spannender wird?
Bei oberflächlicher Betrachtung stimmt das, dass die Bundesliga nicht spannend ist, oberflächlich, aber nur, wenn sie tatsächlich nur die obere Tabellensituation betrachten. Und das ist eigentlich eine Frage, die kommt aus dem amerikanischen Sport. Ja? Denn da gibt es einen Super Bowl-Gewinner, einen NBA-Champion, einen Stanley Cup-Gewinner im Hockey, weil man ein Playoff-System spielt. Die Bundesliga beinhaltet in Wahrheit fünf verschiedene Wettbewerbe, nämlich der Kampf um die Meisterschaft. Wer spielt Champions League? Wer spielt Europa League? Wer geht in die Relegation und wer steigt direkt ab? Also fünf sportliche Entscheidungen. Und wir sehen aus unserer Marktforschung seit vielen Jahren, dass der Treiber der meisten Menschen, die Bundesliga zu verfolgen, eben gar nicht so sehr die Frage ist, wer wird Meister, sondern wie schneidet mein Lieblingsteam ab? Und solange ihr Team in eins dieser Entscheidungen involviert ist, und das sind halt fünf Stück, so lange verfolgt man auch die Bundesliga. Und deshalb, das zeigen auch die letzten Jahre in den Stadien und vor den Bildschirmen, ist die Langeweile, die von Medien gerne mal thematisiert wird, zumindest mal bei den Zuschauern, die wir zum Glück reichlich haben, noch nicht angekommen.
Trotzdem würden Sie sich vielleicht auch mal freuen, wenn am Schluss nicht immer Bayern München oben wäre, sondern eben mal ein anderer Verein. Nochmal meine Frage, was könnte die deutsche Fußballliga tun, damit das Rennen um die Meisterschaft spannender wird? Könnten zum Beispiel die Gelder anders verteilt werden?
Also grundsätzlich können wir wenig dafür tun, dass das Meisterschaftsrennen spannender wird. Dafür sind auch die Clubs verantwortlich. Und selbstverständlich ist mir eine Saison wie die letzte, wo der Meister am letzten Spieltag entschieden wird, deutlich lieber als eine, wo im Prinzip an Ostern schon klar ist, wer Meister wird. Die Gelder anders zu verteilen, das klingt erstmal populär. Aber wie vieles, was populär klingt, muss man da ein bisschen genauer hingucken. Selbst wenn Sie Bayern München sämtliche Gelder wegnehmen würden und würden die dem Tabellenletzten geben, dann hätte Bayern München immer noch 650 Millionen Euro Umsatz und wäre immer noch der Club mit am Abstand den meisten Einnahmen. Also die Liga selbst, die DFL selbst, kann für eine spannende Meisterschaft wenig tun.
Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga. Rekord sind immer noch die 222 Millionen Euro für den Wechsel des Brasilianers Neymar von Barcelona nach Paris. Und die Transfersummen liegen seither konstant auf sehr hohem Niveau. Für den Portugiesen João Felix zum Beispiel hat Atletico Madrid gerade 126 Millionen Euro an Benfica Lissabon überwiesen. Der junge Mann hat eben mal zwei Länderspiele gemacht. Was fällt Ihnen dazu ein?
Da fällt mir eine Menge zu ein, vor allem, dass das schwer nachvollziehbare Summen sind. Und man kann das natürlich immer damit begründen, dass das halt der Markt sei. Ist leider ein Stück weit auch so. Das werden Ihnen auch die Verantwortlichen vom SC Freiburg oder vom VfB Stuttgart bestätigen, auch wenn es da nicht um solche Summen geht. Und generell ist es natürlich eine Eigenart dieser Branche, dass man sozusagen mit Geld Menschen aus dazu bringt, ihren Vertrag zu wechseln, indem man einfach eine Ablöse bezahlt, weil sie bei einem anderen Unternehmen vorher unter Vertrag sind. Die Summen sind in enorme Höhen gestiegen. Ich finde das schwer nachvollziehbar. Andererseits sind die Summen, wie Sie richtig sagen, natürlich auch sehr transparent. Sie haben die Summen ja auch gerade genannt. Das heißt, jeder, der ins Stadion geht oder der vorm Bildschirm sitzt, weiß auch, was diese Spieler in der Regel vermeintlich gekostet haben. Er kann sich zumindest mal denken, dass die Gehälter ganz ordentlich sind. Und insofern herrscht da eine gewisse Transparenz. Ich glaube, dass die ganz, ganz großen Ablöseeskalationen, die vor einigen Jahren da in den Raum gestellt wurden, dass die nicht kommen werden. Aber grundsätzlich ist das eine Eigenart, die schwer nachvollziehbar ist, gleichwohl sehr schwer einzuschränken ist, noch dazu im europäischen Rechtsrahmen.
Wie groß ist die Gefahr, dass der Fußball mit solchen Summen nach und nach die Bodenhaftung verliert?
Sehen Sie, ich bin jetzt seit 2005 bei der DFL und alle paar Jahre wieder kommt die Debatte, dass der Fußball die Menschen verliert und dass er aufpassen muss, dass er nicht die Bodenhaftung verliert. Ich glaube, dem Fußball, den es ja in der Form gar nicht gibt, geht es wie Ihnen und mir. Wir müssen alle immer aufpassen, dass wir auf dem Boden bleiben, weil uns geht es allen irgendwie vernünftig und gut. Was wir einfach sehen, und Sie haben eben selber die Stadien angesprochen, die Menschen kommen in die Stadien, die Menschen folgen dem Fußball vor dem Bildschirm. Noch hat der Fußball offensichtlich den Kontakt zu den Menschen nicht verloren. Das heißt allerdings nicht, dass er nicht die Bodenhaftung an der einen oder anderen Stelle verloren hat, egal ob ich den Lebensstil von manchem Spieler angucke oder die Honorare von manchem Berater. Wichtig ist, dass wir uns dieser Gefahr bewusst sind und darauf achten. Da geht es uns wie jedem Unternehmen.
Die Bundesliga ist noch zurückhaltender. Rekordtransfer waren dieses Jahr die 80 Millionen für den Franzosen Hernandez. Wie wichtig ist es für Sie, dass die Vereine auch in Zukunft in der Bundesliga Maß halten?
Also erstens mal ist es, glaube ich, Teil des deutschen Naturells, Maß zu halten. In den letzten paar Jahren haben, wenn Sie Bundesliga und zweite Bundesliga zusammenrechnen, 3 von 4 Clubs schwarze Zahlen geschrieben. Das ist sehr außergewöhnlich. Spanien hat gerade den Spitzensteuersatz für Fußballer auf 21,5% gesenkt. Deshalb gehen da übrigens zurzeit auch so viele namhafte Spieler hin. Worüber dann in Deutschland in den Medien steht, dass die ganz großen Spieler nicht mehr nach Deutschland kommen. Wie die Debatte aussehen würde, wenn der Spitzensteuersatz für Fußballprofis auf 21% gesenkt werden würde, könnte man sich vorstellen und da wäre ich auch total dagegen. Ich glaube, die Clubs halten Maß, denn sie investieren in der Regel Geld, das sie auch zur Verfügung haben. Sie zahlen Steuern wie viele andere Unternehmen und in den letzten Jahren haben wir uns sehr erfolgreich entwickelt. Gleichwohl gibt es Gefahren, denen muss man sich gewahr sein und da muss man im Rahmen des Möglichen gegensteuern.
Wenn man, Herr Seifert, weiterhin Maß hält und diese Wahnsinnssummen nicht bereit ist auszugeben, dann heißt das aber auch im Umkehrschluss, dass die ganz großen Namen nicht kommen in die Bundesliga.
Mhm. Naja, also ob die ganz großen Namen dann auch immer die ganz großen Spieler sind, sei mal dahingestellt. Ne? Vor ein paar Jahren wurde der Spieler Paul Pogba als nächster größter Star der Welt gehandelt. Er hat für 130 Millionen, glaube ich, den Club gewechselt. Und ob er jetzt wirklich zu den größten Spielern aller Zeiten gehört, sei mal dahingestellt. Also klar ist, als Liga, die so viel Menschen anzieht in den Stadien und vor den Bildschirmen, das gelingt nur, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie sehen einige der größten und stärksten Mannschaften in Europa und ab und zu auch mal einige der stärksten Spieler der Welt. Und das sehen sie durch die Bundesliga hinweg. Wenn zwei Mannschaften kommen, ist immer ausverkauft, das ist Bayern und Dortmund. Also es ist schon so, dass die Menschen auch die großen Spieler und die großen Mannschaften und die großen Namen sehen wollen gleichzeitig. Haben wir aber eben auch das Phänomen, dass die Menschen der Bundesliga vor allem folgen in Abhängigkeit von ihrem eigenen Club. Also wie steht dieser Club und welche Ziele kann er haben? Ne? Und ich war zum Beispiel beim ersten Saisonspiel von Union Berlin. Das war ein hochemotionales Ereignis, auch für mich. Und ich habe echt schon ein paar Spiele gesehen. Und ganz sicher wissen die Fans von Union Berlin, dass sie nicht um die Meisterschaft mitspielen, sondern da geht es wahrscheinlich darum, in erster Linie die Klasse zu halten, ja. Und auch ein SC Freiburg wird jetzt nicht automatisch auf die Champions League schielen und VfB Stuttgart wird sicherlich darauf schielen, wieder aufzusteigen. Also insofern ist das eine Situation, die ist immer sehr, sehr individuell. Man muss aber das Gefühl haben, mal salopp gesagt, dass man was bekommt für seine Zeit. Denn wir setzen alle Zeit ein und die kann man auch anders einsetzen in diesen Zeiten und das mehr als je zuvor. und man investiert natürlich auch sein Geld. Und solange man dieses Gefühl hat, nämlich ein positives, emotionales Erlebnis mit aus dem Stadion zu nehmen, solange wird die Bundesliga auch nachgefragt sein. Dazu gehört aber auch eine gewisse Qualität an Fußball und auch eine gewisse Qualität an Spielern.
Jetzt haben Sie natürlich auch ein großes Interesse, dass die Bundesliga sich international gut vermarkten lässt, dass in Übersee, in anderen Ländern die Leute Fernsehen einschalten, weil sie Bundesliga sehen wollen. Wie bewegen Sie sich auf diesem schmalen Grat? Auf der einen Seite Maß halten, sich nicht leisten können, die ganz teuren Stars zu holen, und auf der anderen Seite das Produkt Bundesliga so attraktiv wie möglich nach außen zu halten?
Also die erste Priorität ist immer die, dass die Menschen in Deutschland der Bundesliga folgen. Und das ist auch schon Herausforderung genug. Denn die Konkurrenz ist halt immer nur ein Mausklick entfernt. Ja, Sie sehen heute am Wochenende in Deutschland jedes Spiel, fast jedes Spiel der Premier League, von La Liga, Serie A, Ligue 1. Sie sehen die Eredivisie, Sie sehen selbst die chinesische Superliga. Und insofern ist das erstmal eine ganz große Herausforderung. Denn die 90 Minuten bei einem Fußballspiel sind begrenzt. Aber was Sie in diesen 90 Minuten anfangen können, ist zunehmend unbegrenzt. Dazu kommen neue Konkurrenten und als solche sehe ich sie, wie zum Beispiel Netflix und Amazon Prime. Denn wenn ein Spiel nicht besonders gut ist, dann schaltet man halt auch mal um. Ja? Oder schaut einfach die Serie weiter, die man gestern Abend gestoppt hat. Und dann der neuen Technologie funktioniert das ja auch so. Diese internationale Wettbewerbsfähigkeit und die internationale Ausstrahlung ist vor allem auch für den nationalen Markt wichtig. Denn die wirklich großen Entscheidungen von großen Medienunternehmen, die in der Zwischenzeit auch in Deutschland investieren, denn unsere Gelder kommen halt nicht mehr nur von SWR1, muss ich Ihnen leider so hart sagen, die werden gar nicht mehr in Deutschland getroffen, sondern die werden in der USA getroffen. Und da schaut man sehr wohl auf den deutschen Markt und sagt, ist diese Liga attraktiv genug, dass wir dort sehr viel Geld bereit sind zu investieren. Daran arbeiten wir und deshalb ist das Attribut, auch international eine starke Liga zu sein, so wichtig.
Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, einer der Top-Manager in Deutschland, kommt hier aus dem Land, gebürtiger Badener. Wann waren Sie zuletzt in Ihrer Heimat Rastatt?
Ich war vorletzte Woche war ich in Iffezheim beim Pferderennen, bei der großen Woche.
Treffen Sie, wenn Sie in der alten Heimat unterwegs sind, noch Menschen, die Sie von früher kennen?
Ab und zu, dann aber eher zufällig. Allerdings gibt es im Oktober ein Klassentreffen der Grundschule. Da werde ich auch hinfahren.
Der Grundschule, das sind viele, viele Jahre her. Das wird überraschend, wenn Sie da noch erkennen.
Sieht man mir das an, dass das viele Jahre her ist? Oder warum sagen Sie das so?
Weil es viele Jahre her sind.
Ja, klar. Natürlich kennt man sich noch, klar.
Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an den FV Ottersdorf denken?
Das war der Club, in dem ich meine ersten Spiele gemacht habe. Aus einem kleinen Ort. weiß ich gar nicht, 1500, 2000 Einwohner. Und die Grundschulklasse spielte quasi geschlossen Fußball. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe das als großes Privileg empfunden, in ja doch am Ende einer sehr behüteten Umgebung aufzuwachsen, wo man mit dem Fahrrad zum Fußballplatz fährt und dann wieder zurück. Und das mehrfach die Woche. Und wenn man kein Training hat, fährt man halt zum Bolzplatz. Da konnte man damals auch noch spielen, ohne dass Anwohner wegen Lärmbelästigung geklagt haben. Ich empfand das als eine sehr schöne Zeit, habe das in ganz schöner Erinnerung.
Da haben Sie als kleiner Pimpf in der E-Jugend angefangen, als Mittelstürmer und haben dann aber umgeschult zum Libero. Hatte das mit Franz Beckenbauer zu tun, der damals ja auch noch aktiv war?
Nee, ich habe schon in der E-Jugend gedacht, ich spiele da, wo mich der Trainer hinstellt. Ich kann es Ihnen gar nicht mehr so genau sagen. Ich fand mich eigentlich gar nicht so schlecht als Mittelstürmer, habe da auch ganz gut gespielt, aber irgendwann hat sich's halt so ergeben. Das war eigentlich auch erst in der B- und in der A-Jugend, als ich da umgeschult habe sozusagen. Als ich dann den Club gewechselt habe bin gewechselt nach Rastatt. Das war damals in der südbadischen Jugendliga, haben die gespielt. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Ja.
Was hätte der Kaiser gesagt zum Fußballer Christian Seifert? Ja, ich meine, der Christian ist ein netter Kerl, aber nach ganz oben schafft er es nicht. Auf dem Platz, nein.
Ein Haflinger, hätte er vielleicht gesagt. Das ist ein Haflinger. Der hat heute übrigens Geburtstag, Franz Beckenbauer.
Wir gratulieren.
Jawohl. Ehrlich gesagt, mit Menschen wie Franz Beckenbauer oder Günter Netzer, der am Samstag Geburtstag hat, wo ich das große Privileg habe, die auch persönlich kennengelernt zu haben, mit denen spreche ich ungern über Fußball. Das ist so, als würden sie Steven Spielberg sagen, sie haben eine Videokamera zu Hause. Ja? Also da muss man schon seine Grenzen kennen. Ja? Ich Wir unterhalten uns eher über andere Dinge, dann, wenn wir uns sehen, aber nicht über meine Fußballerkarriere.
Wie geht's Franz Beckenbauer gesundheitlich?
Ich habe ihn zuletzt vor einigen Monaten gesehen bei einem Spiel. So nah bin ich auch nicht dran. Und selbst wenn ich es wäre, würde ich das jetzt hier nicht erzählen.
Der war zuletzt ziemlich angeschlagen, gesundheitlich, auch psychisch im Zuge der WM 2006-Affäre. Also so hat es zumindest den Eindruck gemacht nach außen hin.
Wie gesagt, selbst wenn ich es wüsste, würde ich es hier nicht ausbreiten.
Hätten Sie damals Ende der 70er als junger Fußballer im Badischen gedacht, dass Sie in der Branche mal beruflich landen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Das wäre auch schwierig gewesen, weil damals gab es die DFL noch gar nicht. Die wurde erst Ende der 90er gegründet. Und es wäre auch ein ziemlich kurzsichtiges Ziel gewesen, zu sagen, ich möchte Chef der deutschen Fußballliga werden, weil den Job gibt es in Deutschland genau einmal. Also das hatte jetzt mit Strategie und Planung wenig zu tun. Ich wollte damals immer in die Medien oder in die Werbung oder so.
Wie hilfreich ist es für Ihre Arbeit, dass Sie Kommunikationswissenschaft, Marketing und Soziologie studiert haben?
Also ich glaube, dass man in seiner Ausbildung, wenn man nicht gerade eine handwerkliche Ausbildung macht, wo man dann hinterher auch tatsächlich die Handgriffe braucht, dass man vor allem Denkweisen, Herangehensweisen, vielleicht auch Prozesse kennenlernt. Und mir hat das im Nachhinein sehr geholfen, weil ich davor ja auf einem technischen Gymnasium war mit den Hauptfächern Physik und Technik, also extrem technik- und prozessorientiert, wenn Sie so wollen. Und das zu übertragen, dann auf ein Geschäftsfeld der Medien, der Kommunikation im weitesten Sinne, fand ich damals schon reizvoll. Und dann geht man natürlich in seinen ersten Job und beginnt dann das theoretische Wissen in Verbindung mit ein bisschen persönlicher Veranlagung, Persönlichkeit, aber vor allem auch mit Blick auf Menschen, die einem vorgesetzt sind, zu entwickeln, langsam aber sicher.
Ihre erste große berufliche Station war die MGM Mediagruppe München. Dann wurden Sie Marketingdirektor bei MTV. Weil sich das so anbot oder weil Sie viel anfangen können mit Pop- und Rockmusik?
Ich war schon immer sehr musikorientiert in dieser Zeit, als ich das wurde. Das war 98, ja, 98. Da war MTV auch noch MTV und nicht amerikanische Serien. Klar war ich immer musikinteressiert. Aber das Angebot hat sich so ergeben und ich habe mich eigentlich immer drei Dinge gefragt bei einer beruflichen Entscheidung. Macht es mir Spaß? Kann ich meinem Arbeitgeber weiterhelfen? Und was bedeutet es wirklich für mein Leben? Ist auch ganz wichtig. Und da dachte ich, das könnte bei MTV eigentlich ganz gut passen, weil MTV war damals noch ein ziemlich verrückter und unstrukturierter Laden. Ich kam aus der ProSieben-Welt, die war ein bisschen strukturierter. Und dann dachte ich, das könnte ganz gut passen und das war auch eine schöne Zeit.
Es folgten 5 Jahre dann bei Karstadt Quelle im Vorstand, 1 Jahr davon als Vorstandsvorsitzender, bis schließlich 2005 der Wechsel zur DFL kam. Was verbindet im Nachhinein betrachtet all diese Aufgaben in ziemlich unterschiedlichen Bereichen?
Also bei Karstadt Quelle war ich Vorstandsvorsitzender von einer Tochterfirma, das muss ich dazu sagen. Karstadt Quelle New Media hieß das. Die sollten damals alle Internetauftritte des Karstadt Quelle Konzerns bündeln. Ich habe mich das oft gefragt. Und diese berufliche Karriere ist wirklich weit, weit weg vom roten Faden, ja, was auch echt dagegen spricht, dass man Karrieren langfristig plant, jedenfalls in meinem Fall. Was ich interessant fand, rückblickend betrachtet, ist, dass ich eigentlich immer mit Massenphänomenen zu tun hatte. Ich fing im Fernsehen an, dann ging es um Fernsehen und Musik, dann war es der Handel. Und letztlich landete ich dann beim Fußball, was wiederum auch eine Schnittmenge ist zwischen Medien und Sport. Vielleicht das Gespür und das Interesse an Dingen, die Menschen bewegen. Ich glaube, das ist es am Ende.
Geht's im Fußballgeschäft lockerer zu?
Nee, würde ich nicht sagen. Vielleicht ab und zu mal auf dem Platz oder vordergründig, aber das ist am Ende eine sehr, sehr anspruchsvolle Tätigkeit, sowohl zeitlich als auch emotional als auch energetisch. Für diejenigen, die vor oder hinter den Kulissen in verantwortungsvollen Positionen sitzen. Also außerdem wüsste ich nicht, wie man locker definiert.
Weiß ich nicht. Das kann man jetzt zum Beispiel auch schon über die Klamottenfrage zum Beispiel definieren. Sind Anzug und Krawatte obligatorisch auch als Fußballgeschäftsführer?
Nee, ich habe heute auch keine Krawatte an. Ich halte nicht so viel von Oberflächlichkeiten. Deshalb kann ich auch wenig damit anfangen, wenn plötzlich gestandene DAX-Manager mit Turnschuhen auf die Bühne springen und sagen und signalisieren, wow, wir sind ja total anders, halte ich ehrlich gesagt nichts von. Ich versuche eigentlich immer den Menschen zu sehen und da ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, was er anhat.
Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga. Das ist der Mann, der versucht beim Poker, um die Übertragungsrechte, das Optimale für die Bundesliga-Vereine rauszuholen. Wissen Sie, Herr Seifert, was die Übertragungsrechte gekostet haben Mitte der 60er Jahre?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Ich wäre auch nicht drauf gekommen. Ich habe nachgeguckt. 650.000 D-Mark für eine Saison. Mhm. Seither hat sich der Betrag mehr als versechshundertfacht. Für die Saison 2017-18 mussten die Anbieter insgesamt 1,15 Milliarden Euro hinblättern pro Saison. Ab Anfang 2020 wird für die nächsten 4 Jahre verhandelt. Wie teuer wird es diesmal werden?
Kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Das Hinblättern ist ja in Wahrheit eine Investition, denn jedes Unternehmen, das sehr, sehr viel Geld investiert in die Bundesliga-Rechte, verbindet damit natürlich gewisse Ziele. Ein Pay-TV-Anbieter möchte neue Abonnenten gewinnen oder möchte verhindern, dass seine Abonnenten kündigen. Eine ARD-Sportschau hat gewisse Reichweitenziele, genau wie ein ZDF-Sportstudio. Und insofern ist es erstmal eine Investition, die innerhalb der Unternehmen abgewogen wird. Und dann entscheidet man sich, eine gewisse Summe für diese Rechte zu bieten. Und beim letzten Mal war das tatsächlich dann doch die sehr enorme Summe zum Schluss von 4,6 Milliarden in 4 Jahren insgesamt. Aber klar ist auch, das ist kein Mäzenatentum, sondern die Bundesliga hat die Aufgabe, ihren Partnern, die dieses Geld investieren, zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.
Wie viele Bezahlabos braucht dann, wenn die nächste Verhandlungsrunde beendet sein wird, der Fußballfan, der Bundesliga live erleben will?
Das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Diese Ausschreibung oder die Vergabe der Rechte findet ja nicht so statt, dass ich mit ein paar Leuten telefoniere und dann gucken wir mal, sondern es findet im engen Dialog mit dem Bundeskartellamt statt. Auch zu Recht, finde ich, weil wir haben eine sehr bedeutende Marktstellung und da muss man sich auch gewissen Regularien unterwerfen. Das finde ich absolut in Ordnung. Und beim letzten Mal gab es einen englischsprachigen Begriff, die sogenannte No Single Buyer Rule. Das heißt, also die nicht eine Käuferregel. Also einer durfte nicht alle Rechte erwerben. Insofern war völlig klar, dass es mindestens 2 Abos benötigt, um alles zu sehen. Weil der sogenannte Innovationswettbewerb aus Sicht des Kartellamtes eben bevorzugenswert oder zu bevorzugen war, im Vergleich dazu nur 1 Abo haben zu können. Wie das beim nächsten Mal aussieht, wissen wir noch nicht. Wir sind da in guten und konstruktiven Gesprächen. Wir streben sicherlich an, dass man nicht mehr als 2 Abonnements braucht, um die Spiele live zu sehen. Auf der anderen Seite haben wir, insbesondere im europäischen Vergleich, die meisten Bilder zeitnah im Free-TV zu sehen, unter anderem in der ARD, aber auch beim ZDF. Und insofern findet, glaube ich, jeder das Angebot, das ihn hinterher zufriedenstellt.
Sie haben das Stichwort schon geliefert. Wie sehr werden Sie bei der neuen Vergabe auch wieder darauf achten, dass es weiterhin am Samstagabend zeitnah nach dem Abpfiff im frei empfangbaren Fernsehen Zusammenfassung der Spiele geben wird?
Das ist eine sehr überraschende Frage vom Südwestfunk. SWR.
Südwestrundfunk.
Südwestrundfunk. Ich bin SWF sozialisiert. Ich entschuldige mich bei
Eine große Familie.
Ja, genau. Und alle haben sich lieb, ne? So wie im Fußball.
Wie in der Deutschen Fußballliga.
Ja, genau. Aus meiner Sicht ist das Thema der zeitnahen, frei empfangbaren Bilder ganz bedeutsam für die gesellschaftliche Verankerung in der Bundesliga in Deutschland. 3/4 der Deutschen sagen, die Bundesliga ist ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft und des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland. Und das hat natürlich auch was mit der freien Empfangbarkeit zu tun. Die gibt's in anderen Ländern auch, zum Beispiel in England, aber eben erst nachts um 22:30. Was ich für nicht gut empfinde, weil das natürlich gerade Kinder, und das sind nun mal auch die Fans von heute und sollen auch die Fans von morgen und für lange Zeit bleiben, da ganz sicher ausgeschlossen werden, insbesondere wenn sie in Haushalten leben, wo es kein Pay-TV-Abo gibt. Gleichzeitig verteufle ich aber auch nicht Pay-TV, sondern das Live-Spiel und der Live-Eindruck, das ist die Haupteinnahmequelle für alle Clubs, alle. Und insofern streben wir einen ausgewogenen Mix an. Sie haben es gesagt, den optimalen Abschluss, nicht den maximalen. Und das versuchen wir beim nächsten Mal auch. Und dazu gehört Free-TV auch mit dazu.
Christian Seifert ist nicht nur Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, sondern auch Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes. Werden Sie das auch weiterhin bleiben?
Das hängt mit meinem Amt zusammen, dass das so sein wird. Denn der Geschäftsführer der DFL ist automatisch Mitglied im DFB-Präsidium. Weshalb ich zurzeit auch das dienstälteste Mitglied sogar bin, seit meiner Übernahme dieser Position im Jahr 2005.
Der neue DFB-Präsident ist quasi schon im Anflug aus Baden-Württemberg Richtung Frankfurt. Was halten Sie von der Wahl, Fritz Keller?
Ich glaube, er kommt mit dem ICE, nicht im Anflug. Wenn er gewählt wird, wovon ich ausgehe, und er wird die Stimmen der Bundesliga bekommen, komplett, dann freue ich mich darüber. Denn ich glaube, er ist sowohl von seinem menschlichen Wesen her, von seinem Wertekanon, für den er steht, aber auch von seinem unternehmerischen Durchsetzungsvermögen, das der ein oder andere, glaube ich, noch ein bisschen unterschätzt, der ein bisschen weiter weg ist von ihm, wird er diesem Verband sehr gut tun, weshalb ich in der sogenannten Findungskommission, die ja eingesetzt wurde, auch ein sehr starker Befürworter dieser Personalie war.
Wer Fritz Keller ein bisschen näher kennt, weiß, dass der auch mal durch die Decke gehen kann und seine Meinung sagt, wenn ihm irgendwas nicht passt. Wird er das auch als DFB-Präsident weiterhin tun?
Kann schon sein. An der einen oder anderen Stelle. Da wird dann das Loch in der Decke halt ein bisschen größer, weil da guckt dann die deutsche Presse schon ein bisschen genauer hin. Aber ich glaube, die größte Herausforderung wird darin bestehen, sich nicht zu verbiegen. Das wird ihm aber gelingen, wenn man sich seine unternehmerische Lebensleistung anguckt. Und man kann von Lebensleistung sprechen, in dem Fall, weil er da was Großartiges aufgebaut. Auf der anderen Seite sein Wirken beim SC Freiburg. Nicht nur das Verständnis für den Fußball, sondern auch in der Stadt mit Sponsoren, mit dem Stadionneubau, der da durchzubringen war, auch ja gegen den einen oder anderen Widerstand. Dann hat er bringt eine große Energie mit, und ich glaube, das wird, wie gesagt, diesem Verband sehr gut tun, und ich freue mich extrem auf die Zusammenarbeit und werde ihn da auch bestmöglich unterstützen.
Ein anderer Freiburger, Oliver Leki, der auch im Präsidium der Deutschen Fußballliga ist, hat heute Morgen bei uns im Interview den Wunsch geäußert, Sie mögen doch bitte zur Eröffnung des neuen Freiburger Stadions nach Freiburg kommen. Werden Sie das tun?
Wenn ich eingeladen werde, und da spricht nichts anderes gegen, komme ich da gerne hin, ja.
Unsere Sendung neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Ich habe noch 4 kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Was halten Sie von den Plänen einer zweiten Europa League und von Champions League-Spielen am Wochenende?
Eine zweite Europa League macht für viele Ligen, kleinere Ligen in Europa, viel Sinn, weil es wird deren Wettbewerb attraktiver machen, und es ist wichtig, dass wir da die rein deutsche Perspektive verlassen. Champions League-Spiele am Wochenende, davon halte ich nichts. Das wäre sehr, sehr schlecht für die nationalen Ligen und würde der Champions League auch nicht wirklich nutzen.
Wann hört die DFL auf ihre Fans und schafft die Montagsspiele wieder ab?
Die DFL hat bekanntlich keine Fans, aber es gibt ziemlich viele Fans von Bundesligisten, die sich geäußert haben. Die Bundesliga hat schon vor längerer Zeit gesagt, dass diese 5 Montagsspiele, um die es ja ging, ab der neuen Saison oder ab der neuen Rechteperiode nicht mehr stattfinden werden. Die werden dann am Sonntag stattfinden. Insofern, manchmal trifft man Entscheidungen, die muss man korrigieren, und die Größe sollte man dann auch mitbringen, und das haben wir getan.
Wie geht am Samstagabend das Spitzenspiel der Bundesliga aus, Leipzig gegen Bayern München?
Ich hoffe 5-4, aber ich sage nicht für wen.
Das ist gemein. Also wir hoffen auf viele Tore, und einer wird gewinnen oder vielleicht auch unentschieden, wer weiß. Und letzte Frage, welche Mannschaft kriegt am 34. Spieltag die Meisterschale?
Die meisten Punkte hat und vorne steht.
Der Diplomat Christian Seifert war das in SWR1, Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen, wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön, Ihnen auch.
Eins gehört. SWR1.